Fassen wir zusammen und dann geht's los. Das Weltethos und damit das neue transformierte Denken erfordert die Überwindung von absoluten, also abgrenzenden Wahrheitsansprüchen und schafft damit die Voraussetzungen für einen weltweiten Religionsfrieden. Zweitens, diese absoluten, also abgrenzenden Wahrheitsansprüche finden wir ausschließlich, und ich betone, ausschließlich in drei Quellen, die von sich den Anspruch haben, absolut zu sein. Das ist die Person Jesus Christus. Das sind seine Gebote und seine Nachfolger. Darüber habe ich gestern schon gesprochen. Gehen wir ins Detail. Artikel 55, Caritas in Veritate. Auch eine gewisse Verbreitung von religiösen Wegen kleiner Gruppen können Faktoren einer Zerstreuung sein. Ein möglicher negativer Effekt des Globalisierungsprozesses ist die Tendenz. Und jetzt heißt es, Formen von Religionen zu nähren, die die Menschen einander entfremden. Nun, wer sind diese kleinen Gruppen von Menschen und Religionen? Ich komme gleich und mache weiter bei dem Zitat. Kurzer Einschub. Hier hören wir jetzt, was Papst Benedikt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 18.04.2008 sagte. Dass die römisch-katholische Kirche, ich zitiere, gemäß der Vorgaben des Völkerrechts ihren Beitrag im ethischen und sittlichen Bereich leiste, um ein internationales Recht zu definieren. Und sich darauf zu berufen, dass wir in einer Zeit leben, in der kleine Gruppen von unabhängigen Menschen die Einheit der Welt bedrohen. Wer sind diese kleinen unabhängigen Gruppen von Menschen, die die Einheit der Welt bedrohen? Spricht er hier von Terroristen vielleicht, die mit Bomben rumlaufen? Oder spricht er hier von religiösen Gruppen, die sagen, es gibt absolute Werte, von denen kann ich mich nicht trennen. Es tut mir leid. Mein Gewissen verpflichtet mich zu diesen Werten. Ich glaube, dass das Zweite der Fall ist. Und dass der einzige Weg, diesem Problem zu begegnen, der Gefahr der Zerspaltung aufgrund von kleiner Gruppen von Menschen, darin gegeben sei, ein Gesetz, ein Recht zu schaffen, um damit die ganze Gesellschaft danach zu ordnen und auf diese Weise Frieden und Wohlwollen auf der ganzen Erde zu fördern. Der Papst ruft vor den Vereinten Nationen auf, ein Gesetz zu schaffen, dass kleine Gruppen von unabhängigen Menschen, die sagen, wir wollen nicht in diesem globalen Mischmasch von irgendetwas mitmachen, wir wollen nicht die Gesetze brechen, denn schon die Bibel sagte ja, seid der Obrigkeit untertan. Aber Petrus sagte auch, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Was mache ich, wenn ein Gebot von Menschen im Konflikt steht mit den Geboten, die Gott uns gibt? Wem folge ich? Wenn mein Gewissen sagt, ich muss der Bibel folgen, dann kann es sein, dass ich nach diesen Worten gefährlich bin. Und jetzt zeige ich ein kleines Videoclip, wie Papst Benedikt in Amerika vor den Vereinten Nationen aufgenommen wurde.
Papst Benedikt XVI. Ist in New York angekommen. Am Freitag startete das katholische Oberhaupt seinen dreitägigen Besuch in der Metropole und sein erster Weg führte ihn zu den Vereinten Nationen. Dort begrüßte ihn Generalsekretär Bahn. Man wechselte ein paar kurze Worte, bevor der Papst den Teil seines USA-Besuchs in Angriff nahm, der als Höhepunkt der Reise gilt. Seine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Dort wurde er begrüßt wie wohl kaum ein Gastredner vor ihm, stehend, klatschend und fotografierend. Und der Papst lobte die Arbeit der Weltorganisation. Die Verbreitung der Menschenrechte bleibt die effektivste Strategie, um Ungleichmäßigkeiten zwischen Staaten zu eliminieren und um die Sicherheit zu stärken. Das katholische Oberhaupt betonte auch, wie wichtig ihm in diesem Zusammenhang das Recht auf freie Religionsausübung ist. Die Vollversammlung dankte dem Papst mit lang anhaltendem Applaus für seine Rede. Benedikt XVI. Ist erst der dritte Papst, der vor diesem Gremium spricht. Zum Abschluss seiner USA-Reise wird der Papst am Sonntag Ground Zero besuchen, wo bei den Anschlägen im September 2001 die beiden Türme des World Trade Center einstürzten.
Ich bin beeindruckt und ich bin schockiert. Jedes Mal, wenn ich sehe. Haben Sie jemals einen Mann, der vor den Vereinten Nationen gesprochen hat, gesehen, dass er rausging und alle aufstanden und in einer Standing Ovation ihn begleitet haben? Ich habe das noch nie erlebt. Kein Sprecher, kein Friedensnobelpreisträger, niemand hat bisher solche Reaktionen hervorgerufen in den Vereinten Nationen. Es ist phänomenal. Und was hat er gesagt? Religionsfreiheit. Und das würde doch bedeuten, dass der Taubert gerade eine halbe Stunde genau das Gegenteil gesagt hat. Er hat doch gerade gesagt, Religionsfreiheit. Haben wir es gehört oder nicht? Ja, eine neue Sprache. Auf den Georgia Guidestones steht drauf, lasst uns einig werden in einer neuen Sprache. Die neue Sprache heißt, ich habe Worte, meine aber was anderes. Hier zitiere ich aus Caritas in Veritate, Artikel 55 zur Religionsfreiheit. Religionsfreiheit bedeutet nicht religiöse Gleichgültigkeit und bringt nicht mit sich, dass alle Religionen gleich sind. Bitte genau zuhören, was er meint, von dem vorigen Zitat, das ich Ihnen gezeigt habe. Die Unterscheidung hinsichtlich des Beitrags der Kulturen und Religionen zum Aufbau der sozialen Gemeinschaft in der Achtung des Gemeinwohls ist vor allem für den, der politische Gewalt ausübt, erforderlich. Was dort steht, ist unfassbar. Er sagt, nicht alle Religionen sind gleich. Man muss sie bewerten. Man muss unterscheiden, welche Religion einen Beitrag leistet für was? Für das Gemeinwohl. Und das sind welche Religionen? Die einen Beitrag leisten und sagen, wir wollen in der Gemeinsamkeit eins sein. Das sind die Religionen, die harmonisch mitmachen. Aus dem Zitat vorher, das ich gezeigt habe, lesen wir aus den Worten sehr wichtige Botschaften. Das heißt, alle Religionen, die keinen Beitrag leisten zu dem Aufbau des Gemeinwohls, was macht er jetzt mit denen? Was macht er rhetorisch? Er macht einen Appell an die politischen Gewalten der Nationen und sagt, achtet bitte auf die Religionen, die keinen Beitrag bereit sind zu leisten für das Gemeinwohl. Das versteht er unter Religionsfreiheit. Solche Unterscheidung muss sich auf das Kriterium der Liebe und der Wahrheit stützen. Caritas in Veritate. Aber was meint er im Kontext seines ganzen Schreibens? Ich habe es jetzt ausgeführt. Der Humanismus, die Vereinigung und so weiter. Die Liebe zu was? Zu Gott? Nein. Die Liebe zum Gemeinwohl. Das ist der Humanismus. Die Liebe zum Kern dessen, worum es geht, nämlich dem Wohl des Menschen. Humanismus. Der Mensch im Mittelpunkt aller Dinge. Das heißt, die Liebe zum Gemeinwohl, der Humanismus und der Wahrheit. Was meint er mit Wahrheit? Er meint das Sittengesetz. Was haben wir vorhin studiert, ist das Sittengesetz? Es ist die Summe, das, was die Mehrheit als sittlich empfindet. Das versteht er unter diesen beiden Begriffen. Sehr, sehr wichtig. Er sagt, die Notwendigkeit einer Durchdringung der Gesellschaft mit christlichen Werten. mit christlichen Werten. Wollen wir mal schauen, ob er das meint, was er sagt. Artikel 4. Wenn wir die Liebe, in Klammer zum Gemeinwohl, in der Wahrheit, nämlich das Sittengesetz, leben, kommen wir zu der Einsicht, dass die Zustimmung zu den Werten des transformierten Christentums, das habe ich hinzugefügt, er meint das Christentum, dass diese neue Denken hat, ein nicht nur nützliches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft und einer echten ganzheitlichen Entwicklung des Menschen ist. Und hier ist auch sein Vorgänger einer Meinung. In einer Generalaudienz sagte er 1998, möge der Geist der Wahrheit und der Liebe uns auf dem Weg des Friedens und der Brüderlichkeit mit den Anhängern aller Religionen führen. Caritas in Veritate. Endet wo? Bitte sagen Sie es mir. Wo endet Caritas in Veritate? In der Gemeinschaft mit allen Religionen. Hier steht in der Brüderlichkeit mit allen. Das heißt, alle Menschen werden Brüder. Was sagte Jesus, als man ihn eines Tages anstupste und sagte, Jesus, Meister, Herr, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Komm schnell! Und er sagte, meine Brüder und meine Mutter sind die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? Das hat er gesagt. Hat er deswegen seine Mutter nicht geachtet? Doch. Hat er seine Brüder nicht gemocht? Doch. Aber er wollte damit sagen, ich bin enger verbunden mit jemandem, der den Willen meines Vaters tut, als jemand, der mit mir blutsverwandt ist. Das will er sagen. Und wie oft erleben wir das in unserem Leben? Gehen wir in den nächsten Abschnitt. Fragen wir uns jetzt, nachdem wir verstanden haben, was ist in etwa der Inhalt von Caritas in Veritate, jetzt gehen wir an die Substanz. Wir wollen jetzt wissen, was ist wirklich Wahrheit? Veritate. Schauen wir uns das an. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Bitte sagen Sie mir jetzt mit geschulten Ohren nach diesen Zitaten der letzten Minuten, was macht hier Jesus mit dieser Aussage? Oder fangen wir einfacher an. Was sagt Jesus, wer die Wahrheit ist? In welchem Buch finden wir die Wahrheit? Was sagt Jesus, in welchem Kodex, in welcher Bibliothek? In welcher Religion? Sagen Sie es mir, in welcher Kirche? Wohin soll ich gehen, wenn Sie mir einen Tipp geben sollen, damit ich mein Seelenheil finde? Empfehlen Sie mir mal eine Kirche. Machen Sie mal. Wie viele Kirchen stehen hier? Keine einzige. Ich bin Glied einer Kirche. Aber ich glaube nicht, dass diese Kirche die Wahrheit ist. Ich glaube, dass einer die Wahrheit ist und das ist Jesus Christus. Keine Kirche auf dieser Welt ist die Wahrheit. Es gibt Menschen in den Kirchen, die der Wahrheit folgen. Ich weiß, es hört sich radikal an, was ich sage. Aber jetzt meine Frage, die eigentliche Frage. Was macht hier Jesus mit dieser Aussage, liebe Freunde, wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit? Niemand kommt zum Vater, zum Leben, zum wahren Leben, außer durch mich. Was macht er hier? Wie würden Sie das nennen? Er grenzt aus, ja oder nein? Grenzt er ab? Ja. Wie viele Chancen hat diese Aussage unter dem humanistischen Weltethos? Keine Chance. Dieser Jesus muss weg. Weil dieser Jesus sagt, du hast keinen Zugang zum wahren Leben, wenn du an mir vorbeigehst. Und das habe ich erlebt, liebe Freunde. Bis zu meinem 23. Lebensjahr bin ich an Jesus vorbeigegangen und ich habe das Leben gesucht. Ich habe dreimal so viel verdient wie jetzt. Ich hatte dreimal so viel Freunde wie jetzt. Freunde. Ich dachte, ich hätte das Leben. In Fülle. Und ich habe nicht verstanden, dass ich am Leben vorbeigegangen bin, weil ich Jesus Christus nicht begegnet bin. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat nicht das Leben. Hätten Sie mir das gesagt, bevor ich 23 gewesen war, hätte ich gesagt. Und ich hätte mich umgedreht und wäre irgendwo in eine Kneipe gegangen. Ich hätte mir gedacht, solche armen Menschen, die sind zu bemitleiden. Die brauchen eine Krücke. Ich bin dankbar, dass ich heute die Krücke Jesus gefunden habe. Ich möchte keinen Schritt mehr gehen ohne Jesus Christus. Glauben Sie es mir. Und schon gar nicht in diese Zukunft. Ich spreche so deutlich, weil Sie müssen sich früher oder später damit auseinandersetzen mit dem Weltethos. Besser jetzt als unter Druck, wenn die Gesetze erlassen werden. Besser jetzt. Also, nochmal. Was ist absolut? Nummer eins, denn wir haben vorhin gehört, das Absolute muss weg. Alles, was ausgrenzt, alles, was absolut ist, hat keine Bedeutung in der Zukunft, weil es nämlich die Menschen trennt. Es trennt die Religionen, es trennt die Menschen untereinander, es muss weg. Und es gibt genau drei Elemente, die wir finden, die sagen, es ist absolut. Nummer eins, Jesus Christus. Nummer zwei, die Wahrheit in den 10 Geboten. Ich lese von Salomo aus dem Buch Prediger 12, 13. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Also wenn man eine Orange ausdrückt, kommt was raus? Orangensaft. Wenn man eine Zitrone ausdrückt, kommt was raus? Zitronensaft, ja hoffentlich. So geht es weiter, immer weiter. Was passiert, wenn man alle Lehren der Bibel, wenn das möglich wäre, unter Druck setzt und auspresst? Alle Lehren, alle Seiten, wenn man hier eine Presse drauf tun könnte und würde jetzt mal übertragen, bitteschön. Und würde hier das rausholen, was hier drin ist. Alles zusammenpressen. Was würde hier rausfließen aus der Bibel? Was würde rausfließen? Der Text sagt es. Die 10 Gebote. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für eine kleine Gruppe von Menschen. Klein. Alle Menschen. Katholische? Ja. Protestantische? Ja. Baptistisch, freikirchlich, charismatisch, Unitarier, orthodox? Ja. Atheisten? Ja. Auch die Atheisten müssen Gott fürchten. Denn er gibt ihnen seinen Atem, damit sie überhaupt atmen können. Sie sollten dankbar sein für jeden Tag, wo sie aufstehen aus dem Bett. Aber mit dem Mund, mit dem Atem, den Gott gibt, damit man atmen kann. Oder haben Sie sich schon mal überlegt, warum sie atmen? Nun klar, weil sie ein hochentwickeltes Tier sind. Das atmet automatisch. Nein, sie atmen nicht automatisch. Es geht gar nicht automatisch zu atmen. Sie atmen, weil Gott ihnen das Leben gibt. Und jeder Mensch, der mit dem Atem Gott verflucht, hat nur deswegen die Möglichkeit zu atmen, weil Gott ihnen das Leben gibt. Für wen gilt das Gesetz Gottes? Die Bibel sagt für alle. Das bedeutet, es ist für alle Menschen verbindlich. Es ist absolut. Es grenzt ab. Schauen wir, was ist die Wahrheit? Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Das ist, wundert auch nicht, dass das hier bei dem Wort steht. Denn von Jesus heißt es in Johannes Kapitel 1, im Johannesevangelium. Thank you.
praise of day and night.